fragen muss und auch beantworten muss. Das größte Problem der Menschen ist, dass sie die falschen Fragen stellen. Das habe ich vor einiger Zeit da gelesen und habe gedacht, stimmt eigentlich. Man fragt sich oftmals die falschen Fragen, statt dass man sich die richtigen Fragen stellt und die richtige Antwort sucht. Auf jeden Fall herzlich willkommen. Wir stehen zusammen mit dieser Frage und wir wollen einfach da ein paar Antworten da drauf betrachten. Als Jesus diese Frage stellte, seine Jünger, das ist Matthäus Kapitel 16, Vers 13, da hat er verschiedene Antworten bekommen. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Nun erwiderten sie, manche sagen, er ist Johannes der Täufer. Andere sagen, Elia. Und weiter andere halten ihn für Jeremia oder einer der anderen Propheten. Daraufhin fragte er sie direkt. Und was meint ihr, wer ich bin? Simon Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und für diese Antwort kriegt er eine richtig schöne Verheißung. Und das Gleiche gilt auch für uns. Das ist eine sehr interessante Frage, die wir uns auch stellen müssen, aber die auch die ganzen Menschen damals auch sich stellen mussten. Wer ist Jesus? Und als Jesus so sein Ziel verfolgte, ans Kreuz zu gehen, da kam er nach Jericho. Und diese Frage wurde ihm oder die Menschheit von Jericho auch gestellt. Wer ist dieser Jesus? Und da möchte ich einfach den Text dazu lesen, Matthäus Kapitel 20, Vers 29. Als Jesus und die Jünger die Stadt Jericho verließen, folgten ihnen eine große Menschenmenge. An der Straße saßen zwei Blinde. Als sie hörten, dass Jesus kam, begannen sie zu rufen, Herr, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Sie haben ihn erkannt als Sohn Davids. Eine sehr, sehr wichtige Aussage. Und es steckt viel mehr dahinter als das, was wir einfach so sehen. Hab Erbarmen mit uns. Die Leute ermahnten sie, doch stille zu sein. Aber sie schrien nur noch lauter. Herr, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Jesus blieb stehen und fragte sie, was soll ich für euch tun? Als Blinde wollte man meistens ein bisschen Geld, damit man durchkommt, gell? Dass man was zum Beißen hat. Aber die geben eine ganz andere Antwort hier. Was soll ich für euch tun, Herr, sagten sie. Sie sagten, wir möchten sehen können. Wir möchten sehen können. Da hatte Jesus Mitleid mit ihnen und berührte ihre Augen. Im gleichen Augenblick konnten sie sehen und sie folgten ihm nach. Das ist sehr interessant. Jesus, er hat diese Aussage in Matthäus Kapitel 16 seine Jünger gefragt oder diese Frage gestellt und von diesem Zeitpunkt an geht er zielstrebig nach Jerusalem. Er geht ans Kreuz, aber bevor er ans Kreuz geht, warnt er seine Jünger auch immer wieder und sagte, der Menschensohn wird sterben. Ich gehe ans Kreuz. Und das zweimal warnt er sie, vor sie nach Jerusalem ziehen. Und die Jünger, die haben nur das ganze Thema missverstanden. Sie haben nicht gehört, dass er sterben wird. Sie haben die Hoffnung gehabt, er geht nach Jerusalem und wird König. Und dann kommen die zwei Jünger zu Jesus mit der Mutter zusammen und sagen, ich hätte eine Bitte. Links und rechts von dir möchte ich sitzen. Ich bin der Finanzminister und ich weiß nicht, wer die wichtigste Minister im Lande sind. Im Moment sind es ja die Gesundheitsminister. Also der Finanzminister und Gesundheitsminister. Gell? Wenn du dein Königreich aufstellst, dann wollen wir die zwei sein. Sie kämpften um Positionen. Ich will jemand wichtig sein. Ich will jemand sein, der was zu sagen hat. Sie hatten ihre Hoffnungen, dass Jesus ein Königreich aufstellt. Aber dieser Gedanke, die Jesus ihnen da gesagt hat, der ging ihnen auch immer wieder durch den Kopf. Er wird sterben, er geht ans Kreuz. Und das hat ihnen ziemlich beunruhigt. Ist sehr interessant, wenn man Johannes Kapitel 11 anschaut, da liest man ja die Geschichte vom Lazarus. Hier geht Jesus nach Jerusalem, um zu sterben. In dieser Geschichte ging Jesus über den Jordan rüber, weil sie ihn umbringen wollten. Und als Maria und Martha Jesus fragte oder bittete, dass er wieder zurückkommt und Lazarus heilt, da blieb er 2 Tage länger. Und als Jesus dann sagte, Leute, wir wollen wieder zurück nach Jerusalem, das sagten die Jünger, der Thomas sagte dann zu Jesus, wir gehen mit, wir sterben mit dir. Also wussten sie irgendwie, die Sache ist sehr, gefährlich. Auf jeden Fall geht Jesus hier nach Jerusalem, aber er ist jetzt gerade unterwegs und kommt nach Jericho. In Jericho, und das ist das letzte Mal, dass er nach Jericho kommt. Jericho ist ja sozusagen die zweitwichtigste Stadt von Israel. Alles, was nach Jerusalem geht, geht durch Jericho. Alles, was vom Norden kommt, muss durch Jericho, bevor es nach Jerusalem kommt. Und alles, was von Süden herkommt, kommt auch da am Toten Meer entlang und geht dann von Jericho durch und geht noch rauf nach Jerusalem. Und man muss bedenken, es waren zwischen 2 und 3 Millionen Leute in Jerusalem am Passa. Also gingen da eine Menge Leute durch Jericho. Auf jeden Fall geht Jesus hier das letzte Mal durch Jericho durch und es war eine Stadt, da trieb sich alles rum. Der Herodes hat in Jericho einen Riesenpalast hingesetzt. Das war sozusagen seine Winterresidenz. Da hat er den Winter verbracht, damit er von Jerusalem die Kälte nicht so mitkriegen muss, weil im Toten Meer, das ist ja 300 bis 400 Meter unter Meeresspiegel, also ist es schön warm dort, auch während dem Winter. Und deshalb hat der Herodes auch dort sein Palast hingesetzt und natürlich auch seine ganze Leute, seine Soldaten und was weiß ich. Also war Jericho eine Stadt, wo richtig was los war. Der Herodes hat doch auch eine Art so Sportarena baut, um dort die ganze Unterhaltung zu fördern. Zum Leide von den Pharisäern und die anderen, die dort auch lebten. Es war eine Transitstadt. Die Leute zogen durch und kamen durch in beide Richtungen. Und es war so eine Stadt, wo der Zachäus sehr schnell gut viel Geld machen konnte. Er war ja der Hauptzöllner und er hat von allen, die diese Straße benützten, ein bisschen was abknüpft. Für sich selbst. Und also war es eine Stadt, wo man sich sehr schnell bereichern konnte. Aber es war auch eine Stadt mit sehr, sehr vielen so kleinen Hotels. Übernachtungsmöglichkeiten, waren sehr, sehr wichtig. Wer von Jericho, wer nach Jerusalem wollte, der musste durch Jericho durch. Aber man muss bedenken, dass Jerusalem etwa 700 bis 800 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Also ist über ein Kilometer Höhenunterschied zwischen Jericho und Jerusalem. Also wenn du nach Jericho kamst, so um die Mittagszeit, hast dich nicht mehr bemüht, nach Jerusalem zu gehen, weil der Aufstieg war einfach zu groß. Du kamst dort, was weiß ich, in der Mitte von der Nacht an. Auf jeden Fall war Jericho dieser Ort. Es war sehr, sehr fruchtbar. Es war sehr interessant, der Elia, der lebte ja so viel 100 Jahre noch vor Jesus. Und in Jericho, da war eine Quelle, aber die war salzig. Und dann hat Gott zum Elia gesagt, werf da Salz rein. Und so nahm er Salz und warf es in die Quelle hinein. Und dann sprudelte das Wasser süß. Und von diesem Zeitpunkt an war Jericho ein Ort, wo man gern lebte. Das Wasser war gut. Und die Quelle war gut. Man konnte auch sehr viel bewässern mit dieser Quelle. Also wenn du nach Israel gehst, die Quelle sprudelt heute noch. Ich war vor zwei, drei Jahren war in Israel und wollte die Quelle sehen. Und ich habe sie auch gesehen. Die Quelle ist noch da und sie sprudelt süßes Wasser. Und mit dieser Quelle kannst du alles Mögliche bewässern. Und durch das war Jericho so eine fruchtbare Gegend. Alles, was da so wuchs und gedeiht, wurde dann genommen und nach Jerusalem verschifft. Da konnte man gut Geld machen. Man weiß von riesen Feigenplantagen, von irgendeinem besonderen Öle und Blumen und was weiß ich. Das hat alles in Jericho. Ich hat gedeiht in Jericho. Das Interessante ist, dass auch in Jericho eine Hauptstadt war für die Priester und Leviten. Wenn man die Geschichte jetzt zum Beispiel vom guten Samariter liest, da liest man, dass der Levit und der Priester von Jerusalem nach Jericho gingen. Sie gingen heim, weil dort eine Riesenresidenz an Priester waren und Leviten. Und man weiß auch, dass der Johannes der Täufer auch von dieser Gegend kam. Man weiß von den Qumran-Höhlen, die ganz in der Nähe von Jericho sind. Und der Johannes der Täufer, der lebte unter diese Qumran-Leute und das hat ihn auch sehr stark beeinflusst. Auf jeden Fall war da eine riesen Menge von Priester und Leviten und alles Mögliche. Und jetzt kommt dieses Passafest. Dieses Passafest war eins der wichtigsten Feste des jüdischen Volkes. Auf jeden Fall musste alles durch Jericho durch. Man vermutet, dass vielleicht so 1 Million Menschen durch Jericho durchzogen für dieses Passafest. Und Jesus war mitten unter ihnen. Aber wenn so ein Haufen Leute unterwegs sind, da gibt es dann alles Mögliche an Gesindel und Diebe und Räuber und was weiß ich und Zöllner und irgendjemand, wo dir das Geld aus der Tasche ziehen wolle. Auf jeden Fall wusste man das in Jericho. Aber nicht nur das, sondern alles, was nicht durch Jericho ging, also wenn du als Jude unterwegs warst, konntest du nicht durch den samaritischen Gegend laufen, weil du dann unrein warst. Du konntest dann nicht am Passa teilnehmen. Also musstest du durch Jericho durch. Also jeder, der von Galiläa nach Jerusalem wollte, musste durch Jericho. Und man weiß, dass wenn die Menschen von Israel nach Jericho gingen oder nach Jerusalem gingen fürs Passamal, das war eine Reise von 2 bis 3 Tagen. Also Jesus, wo er in Nazareth lebte, musste er 2 oder 3 Tage rechnen, bis sie nach Jerusalem gelangten. Und deshalb mussten sie auch unterwegs irgendwo auch übernachten. Und es ist sehr interessant, man weiß die Geschichte auch von Maria, wie sie nach dem Jesuskind sucht, wo er 12 Jahre alt war. Sie ist ja gelaufen zusammen mit dem Josef, und erst 3 Tage nachdem sie Jesus gesucht hatten, fanden sie ihn wieder in Jerusalem. Man weiß diese Riesenstrecken da zwischen die Städte. Auf jeden Fall kommt Jesus nach Jericho. Und als er nach Jericho reingeht, lässt man im Lukas, dass da schon ein Bettler saß, mit namens Bartholomäus. Er rief Jesus zu und sagt: Ich möchte mein Augenlicht wieder haben. Und Jesus heilt ihn. Er wirft sein Mantel weg und er empfängt diese Heilung von Jesus. Aber als Jesus auch durch Jericho geht, da weiß man auch, dass der Zachäus auch unterwegs war. Und er wollte auch dringend diesen Jesus sehen. Also es war so um die Mittagszeit, als Jesus in Jericho ankam, also weiß man, dass Jesus wahrscheinlich die Nacht in Jericho verbracht hat. Auf jeden Fall hörte dieser Zachäus von diesem Jesus und wollte ihn sehen. Er springt vorne draus und auf den Weg klettert er dann auf einen Maulbeerbaum. Und da sieht er, wie Jesus vorbeigeht, und Jesus ruft ihn mit Namen und sagt: Zachäus, ich muss bei dir mal ein bisschen was essen. Und der Zachäus ist total überrascht, dass Jesus sich einlädt bei ihm als Sünder. Und man muss bedenken, dass dieser Zöllner, also das waren ganz böse Leute, also die größten Banditos, Jerichos, waren Zöllner. Auf jeden Fall geht Jesus mit diesem Zachäus. Für die Priester und für die Leviten, die da lebten, war das ein absolut No-Go. Er hat sich verunreinigt. Also das geht nicht. Also dass er dann nach Jerusalem geht und dann das Passa noch feiert, als er noch als Zöllner in Jericho beim Zachäus war, das geht nicht. Auf jeden Fall geht er mit diesem Zachäus, und das Interessante ist, was er zu diesem Zachäus sagt, ganz zum Schluss. Der Zachäus, er sagt zu den Jüngern und zu Jesus: Ich werde die Hälfte meines Gutes abgeben, und wenn ich irgendjemand was beraubt habe, dann zahle ich es 4-fach zurück. Und Jesus sagt dann noch was ganz Interessantes. Er sagt, dass der Zachäus ein Sohn des Abrahams ist. Das hat ihn sozusagen als rein erklärt. Er ist nicht mehr ein Unreiner, sondern ein Reiner. Auf jeden Fall kann Jesus, nachdem er diesen Zachäus als rein erklärt hat, kann er immer noch nach Jerusalem und dort das Passa feiern. Er geht, und man weiß nicht, wo Jesus die Nacht verbracht hat, aber man vermutet, er hat die Nacht beim Zachäus verbracht. Und am nächsten Morgen zog er wieder los. Aber es ist sehr interessant, wenn man da die Geschichte so ein bisschen betrachtet. Man weiß ja, dass Jesus jetzt mit dem Zachäus zum Essen war, dass er den Bartholomäus geheilt hat. Und was meinst, was da nachts geschwätzt wurde? Also die Zeitung war voll. Jesus ist nach Jericho gekommen, er ist eine totale ist totaler Widerspruch, aber er hat diesen Blinden geheilt und er ist mit dem Zachäus unterwegs. Und diese zwei Blinde, die hier erwähnt werden, die haben das alles mitgekriegt. Und die haben recherchiert und sagen, was ist das für einer? Jesus. Wo kommt der her? Aus Nazareth. Manche sagen, er ist der Sohn Davids. Der Sohn Davids. Oh, echt, wirklich, Sohn Davids. Das heißt, das ist der Messias, oder? Ja, Sohn Davids ist der Messias. Das ist der versprochene König, der kommt. Auf jeden Fall entscheiden sich diese zwei Bettler, diese zwei Blinde, diese Leute, die als sozusagen der Wegwerf Menschen der Gesellschaft sind, die entscheiden sich morgen früh. Da sind wir unterwegs, noch vor Jesus unterwegs ist. Und sie machen sich auf den Weg, das ist jetzt alles unoffiziell, gell? Es ist sozusagen die Geschichte ein bisschen zusammengesetzt, aber auf jeden Fall machen sie sich auf den Weg. Und wo sie Jesus dann kommen hören, also das war eine Riesentraube von Menschen, die Jesus nachfolgt. Man muss bedenken, 1 Million, wie viel sind Jesus wohl nachgefolgt, als er Jericho verließ? Auf jeden Fall schreien die, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und wer ist es, der sagt, sie sollen leise sein? Die Priester und die Leviten, die sagen, kommt irgendwas Gutes aus Nazareth? Kommt da irgendein Prophet aus Nazareth? Da kommt doch nichts gescheit aus Galiläa. Die gebildeten Menschen, die sind in Jerusalem, das sind die Elite, die in die Uni gegangen sind unter Gamaliel. Alles andere, das was aus Galiläa kommt, das kannst du sowieso vergessen. Und diese zwei Bettler, die schreien, Sohn Davids, hab Erbarmen. Das finde ich sehr interessant, dass sie diesen Ausdruck nehmen. Sie sagen sozusagen zu Jesus, Messias, hab Erbarmen mit mir. Sohn Gottes, hab Erbarmen mit mir. Weil man weiß, dass der Messias einige Zeichen mit sich bringt. Und eine der Zeichen, dass es wirklich der Messias ist, ist, dass er die Blinden die Augen öffnet. Ein anderes Zeichen ist, dass er die Tote auferweckt. Und das hat er erst kurz vor dieser Zeit gemacht mit dem Lazarus. Auf jeden Fall wissen diese zwei Bettler, das ist der Messias. Der kann helfen. Der macht uns die Augen auf. Der, aber nicht nur die normale Augen, sondern auch die geistliche Augen. Sie haben es erkannt, dass das wirklich der Messias ist, nicht nur von das, was geredet wurde, sondern sie haben ihn wirklich erkannt im Geiste, dass das der Messias ist. Und man weiß, dass diese Bettler sozusagen das Wegwerfmenschen war von der Gesellschaft. Wenn man liest in Johannes Kapitel 9, da liest man von diesem einen Blinden, wo Jesus auch wieder trifft. Und die Jünger kommen zu Jesus und sagen, jetzt, die Frage ist nicht, wer gesündigt hat, ob gesündigt wurde, sagen wir mal so. Die Frage ist nicht, ob gesündigt wurde. Die Frage ist, wer. Waren es die Eltern? Oder ist es seine eigene Schuld, dass der blind ist? Sozusagen, ein Blinder ist selber schuld, wenn er blind ist. Aber diese zwei Bettler, die ließen das nicht auf sich ruhen und sagen, kommen zu Jesus und sagen, Sohn Davids, hab Erbarmen. Und Jesus heilte sie und sie gehen mit ihm, Jesus, weiter dann. Sie erkannten ihn an als den Messias, als der König Israels. Sie kommen zu ihm und sie wissen, sie werden geheilt. Das Interessante ist, wie Jesus darauf reagiert. Wo sie rufen, Sohn Davids, da bleibt Jesus stehen, weil er diesen Titel in Anspruch nimmt. Weil wenn er diesen Titel nicht in Anspruch nimmt, dann ist er auch nicht der Messias. Aber diese zwei rufen, Sohn Davids, hab Erbarmen, und Jesus bleibt stehen, weil er ist der Sohn Davids. Und sie empfangen das, wofür sie, was sie wollten. Und diese Priester und diese Leviten, die konnten es nicht ertragen, dass man Jesus als den Messias, als der König, als der Sohn Davids sah. Und das sind die, wo auch gesagt haben, halt den Mund. Man möchte von euch nichts hören. Aber genauso ist es auch heute. Diese entmutigenden Worte, die kommen sehr schnell. Von alle Seiten. Jesus nimmt diesen Namen in Anspruch. Er ist der Messias und er hat Erbarmen. Er hält und er heilt. Aber nicht nur Heilung, sondern er gibt auch diesen Zachäus diese Vergebung. Wo er auch hingeht, merkt man, hier kommt Gutes. Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei mir aus? Wie sieht mein Jericho aus? Bin ich so ein Typ wie der Zachäus? So ein Oberbandit, der weiß, dass er Hilfe braucht? Dann ist Jesus da, um dir zu vergeben. Er möchte dir Gutes tun, er reicht dir Vergebung. Und er sagt zu dir, ich möchte, dass du auch ein Sohn Abrahams oder eine Tochter Abrahams bist. Und er reicht dir die Hand und du kannst sie erfassen. Und Vergebung ist dein. Oder geht's dir wie diese zwei Blinde? Du sitzt am Wegrand, du siehst nichts, du brauchst Hilfe. Du bist sozusagen der Abfall der Gesellschaft. Dann bist du richtig bei Jesus. Du kannst zu ihm kommen und sagen, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und er kommt und er schenkt dir das Augenlicht, aber nicht nur in der natürlichen, sondern auch im geistlichen Sinne. Er schenkt dir das. Vielleicht geht es dir wie die anderen Bewohner von Jericho, die nur ausgenommen wurden von allen möglichen Leuten. Von den Dieben, von die ganzen Zöllner oder was weiß ich, was nicht alles so unterwegs war. Und du stehst da und hast nichts mehr in der Tasche. Kannst auch zu Jesus kommen. Und diesen Reichtum in Jesus Christus ist mehr, als du jemals in deinem Leben ausgeben kannst. Wir kommen zu ihm. Und er schenkt uns alles. Es ist so interessant, dass diese Geschichte direkt vor dem Kreuz kommt. Weil Jesus geht von diesem Zeitpunkt an, geht er nach Jerusalem. und stirbt am Kreuz. Damit dieser Zachäus, dieser Oberbandit, seine Vergebung erleben darf. Dass diese zwei Blinde ihr Augenlicht kriegen. Er geht ans Kreuz und nimmt diese Schuld, dieses ganze Problem, die die Menschheit hat, ans Kreuz, um uns das Leben zu schenken. Der Hebräer sagt in Kapitel 12, wir schauen auf Jesus, der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Und für das ist er gekommen, damit wir wirklich offene Augen haben, um ihn zu sehen, wie er wirklich ist. Der Sohn Davids, der Messias, der Veränderung schafft in unserem Leben und uns Heilung schenkt in jeder Form. Und mit diesem Gedanke möchte ich bitten, dass wir miteinander aufstehen und wir beten noch miteinander. Jesus, ich danke dir für das, was du für uns am Kreuz getan hast. Dass wir zu dir kommen können und dich als Sohn Davids bezeichnen können mit der Gewissheit, du bist der Messias, der König aller Könige, der Herr aller Herren. Und wir kommen zu dir mit unserer Not, egal wie unsere Not auch aussieht. Du gibst uns Heilung und ich danke dir dafür. Ich danke dir für deinen Riesensegen in unserem Leben. Du bist so gut, wir lieben dich. Amen.
Wer bin ich für dich? Ich denke, diese Frage von Jesus, die steht seit damals, steht sie einfach da und betrifft jeden, nicht nur die Jünger damals, sondern auch dich und mich heute. Der letzte musikalische Clip heißt Du bist mein König, König der Herrlichkeit. Ich hoffe, dass den jeder von Herzen mitsingen kann. Und wer das noch nicht kann, aber gern möchte, der darf gern Mark ansprechen und fragen, du, wie geht es? Ich würde es auch gern machen. Oder sprich mich an oder jemand aus der Gemeinde oder jemand, den du kennst, der dir, zu dem du Vertrauen hast und dem du diese Frage stellen kannst. Wir wollen die Kollekte einsammeln während dem letzten Lied und nach dem Lied kommt dann nach dem